Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Grüncast Melle, der Podcast für grüne Politik in Melle. Und für wen ist der Podcast? Hier für jeden aus der Region, der sich ein bisschen für Kommunalpolitik interessiert oder auch nur für, wie heißt es schön, grüne Themen. Ich hoffe, der hat, oder eher gesagt, wir hoffen, der hat für euch einen Mehrwert und ihr könnt ein paar Dinge lernen. Und wir würden uns auch sehr gerne über Feedback freuen. Schreibt uns gerne eine Nachricht, sprecht uns an, wie auch immer. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe unseren ersten Gast. Und Michael, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich bin Michael Pischetta, ich bin 59 Jahre alt, bin bei den Grünen und bin jetzt Bürgermeisterkandidat, die Grünen für die Bürgermeisterwahl, für die Kommunalwahl am 13. September 2026 und trete dort an und ja, vielleicht auch schon mal einen Satz vorweg letztendlich, warum ich als Bürgermeister werden will, hat manchmal weniger mit Politik zu tun, sondern das, was ich tagtäglich halt eben auch mache, das ist Kommunikation, kommunikativ halt eben auch mit Menschen zu sprechen, Probleme zu lösen, Maßnahmen umzusetzen, ja, auf gut Deutsch, das Wohl der Bürgerinnen und der Bürger in Melle halt eben auch als Bürgermeister umsetzen zu können und zu wollen.
Sehr gut. Wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich nicht kennt, ohne das Wort Politik zu benutzen?
Ja, also das kommt immer auf die Situation halt eben auch an. In der Regel höre ich erstmal mein Gegenüber erstmal zu. Ich stelle mich vor, meistens erstmal, so wie ich es eben auch gemacht habe. Ich bin Michael Pischetta, das ist eher erstmal das Herkömmliche. Und dann kommt man ins Gespräch, worüber auch immer. Und entweder ist man dann per Sie oder halt eben per Du. Und wenn man natürlich per Du dann ist, dann kann man auch schon mal etwas anders auch mitsprechen. Ich bin vielleicht etwas diesbezüglich auch konservativ. Ich habe da so meine Erfahrung auch gemacht. Also im Kontext mit meiner beruflichen Situation her bin ich schon immer eher wirklich auf einer Sie-Ebene und weniger auf einer Du-Ebene. Und das ist aber nicht unbedingt hinderlich, sondern manchmal, glaube ich, auch sehr förderlich. Und das ist auch das Gespür auch zu kriegen, was ist, die Menschen sind sehr unterschiedlich letztendlich. Und oftmals ist es dann auch wirklich, dass man auf einer Sie-Ebene auch bleibt. Es ist auch förmlich, sachlich, hoffe ich zumindest, dass es so ist. Und es ist manchmal auch beim Du dann oftmals, das ist auch meine Erfahrung letztendlich, auch aus dem beruflichen Kontext, ja, Du ist manchmal sehr schnell auch gesagt. Es gibt ja auch andere Formen oder andere Länder, die wirklich das Du auch wirklich im Wortschatz auch drin haben. Die gehen aber auch anders auch damit um letztendlich. Und das haben wir, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz so. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben dran. Also ich bin mit Du und Sie in beider Form unterwegs.
Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin Team Du. Hat sich bei uns über die Firma sieht das bei mir sehr eingeschlichen, dass man da alle duzt und das überträgt sich auch so ins, ich sag mal, wenn man im Privaten unterwegs ist, da dann den Schalter umzulegen und zu sagen, da so, jetzt muss ich erstmal wen siezen, ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn man noch nie drüber gesprochen hat. Ich versuche das manchmal so ein bisschen zu umschreiben.
Ja,
aber ich bin dann eher so Team Du, weil es dann eher so eine lockere Art ist. Ne?
Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja auch oftmals ja auch wie das. Ja, kulturelle Umfeld dann auch ist, also im betrieblichen Kontext, dann das ist dann auch auf jeden Fall für mich auf jeden Fall auch safe.
Ja, absolut. Ne? Es macht auf jeden Fall das Miteinanderarbeiten entspannter. Wo wir gerade bei Beruf sind, du bist ja bei Bethel angestellt und da im Moment auch in der Mitarbeitendenvertretung. Erzähl uns doch mal kurz, was du da genau machst.
Ja, ich bin mitarbeitender Vertreter im Bereich des Evangelischen Klinikum Bethel beschäftigt. Das ist ein Teil von Bethel. Bethel ist, sind verschiedene Stiftungen und das Klinikum ist ein Teil davon. Und allein das Klinikum EVKB, abgekürzt, plus Mara gehört auch noch mit dazu. Es sind fast 6.000 Beschäftigte und ich bin dort freigestellt als mitarbeitenden Vertreter. Ich bin erster stellvertretender Vorsitzender und vertrete dort die Kolleginnen und Kollegen in jeglicher Lebensphase im Grunde oder Lage letztendlich, was direkt oder indirekt mit ihrer Arbeit auch zu tun hat. Also das ist alles total vielfältig.
Ich stelle mir das auch anstrengend vor, weil du ja meistens, denke ich mal, immer mit im Boot bist, wenn Mitarbeiter Probleme haben und nicht, wenn sie gerade einen schönen Tag haben und die nächste Gehaltserhöhung, über die sie sich freuen.
Ja, also du hast es jetzt schon gerade angesprochen, Problemlagen und meistens kommen die Kollegen dann schon, wenn das Kind, so das sogenannte Kind schon im Brunnen gefallen ist, also die Problemlage schon so festgefahren ist, dann zu uns oder zu mir letztendlich. Also ich würde mir eher wünschen, wenn das Problem noch nicht ganz so groß ist, sondern eher eine Störung dann auch da ist, gerade oftmals im kommunikativen Bereich letztendlich, weil Kommunikation ist wirklich auf der einen Seite doch sehr einfach, das miteinander sprechen, aber wie sprechen wir miteinander? Und da kommt es doch oftmals halt eben auch dann zu Störungen. Und wenn das nicht aufgedröselt wird, dann entstehen wirklich Problemlagen. Und die Kolleginnen und Kollegen kommen dann damit und ich bin dann behilflich, kommt auch ein bisschen drauf, in welchem Kontext das dann auch ist. Ist das direktes Arbeitsrecht? Das ist Arbeitszeit, das ist Dienstplanung, weil natürlich sehr viel Schichtdienst im Krankenhaus auch gemacht wird. Ja, natürlich Schichtdienst und Freizeitplanung, das ist ein höchstes Gut. Familie und Beruf ist auch ein riesengroßes Thema. Und das ist natürlich auch gerade schwierig in so einem Schichtdienstbetrieb, das überhaupt Familie und Beruf zu kombinieren. Also sehr schwierig.
Und, ja, absolut.
Und natürlich auch die Geld sozusagen, das, was am Monatsende dann ausgezahlt wird, also die Eingruppierung. Und da befinden wir uns natürlich nicht in einem Kontext des Tarifvertrages. Wir haben unterschiedliche tarifähnliche Gebilde letztendlich, was die Sachlage oftmals auch etwas schwierig macht. Und wir befinden uns natürlich auch im Bereich der Kirche, wo das Selbstverwaltungsrecht der Kirche auch herrscht und nicht unbedingt ein Betriebsrat kann, wenn es zu streitbefangenen Themen kommt, letztendlich zum weltlichen Arbeitsgericht gehen. Das können wir als Mitarbeitervertretung nicht. Bei uns ist das evangelische Kirchengericht in Münster zuständig und wir müssen diesen Weg dann auch gehen. Das ist dann etwas anders dann auch. Aber das ist ein Thema, da könnte ich wesentlich mehr Stunden und Tage darüber verbringen.
Ich weiß schon, das ist sehr kompliziert mit sehr vielen verschiedenen Stellen. Ich wollte eigentlich noch eine kurze Nachfrage stellen, wie sich so die Bundespolitik darauf auswirken könnte, ob du das schon dich darauf schon freust, was für Probleme das mitkimmt, aber
Das haben wir jetzt auch gerade mit unseren Geschäftsführern und auch mit einer Person aus dem Bethel-Vorstand auch angesprochen. Naja, also dass da auf jeden Fall was kommt, das ist auch klar. Und was das auch genau für Auswirkungen hat, wissen wir letztendlich noch nicht. Das könnte aber ziemlich reinhauen, auch nicht nur für die Patienten, sondern auch letztendlich für die Mitarbeitenden auch. Was genau? Man kann es im Moment nur erahnen, aber das ist etwas schwierig im Moment zu definieren.
Bisher erahnen wir alles sehr schlimme Dinge auf sehr vielen Ebenen. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft gucken oder noch ein bisschen auf dich. Mit deinen Erfahrungen, die du da bisher gemacht hast in deinem Job, in der Mitarbeitervertretung, inwieweit hat dich das auch geprägt für dein Verständnis von Führung und Verantwortung? Auch so jetzt, du möchtest ja Bürgermeister werden, du kriegst ja Führungsverantwortung auch für Mitarbeiter. Was hast du davon mitgenommen?
Ja, also ich mache ja die Mitarbeitendenvertretung jetzt mittlerweile schon fast 30 Jahre. davon in der Freistellung seit 2008, seit 2011 im Klinikum, im Vorsitz seit 2014. Und die Verantwortung ist auf jeden Fall da. Wie ein Kollege sonst auch immer gesagt hat, wir sind keine Pommesbude, sondern wir sind ein Betrieb mit mehreren tausend Beschäftigten und wir haben eine riesengroße Verantwortung als Mitarbeitervertretung auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt eben auch einzustehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das Individuum ist manchmal, kommt da vielleicht, würde ich mal sagen, etwas zu kurz oder kürzer, weil dann auch die Gruppe als solches auch noch gesehen werden muss. Und das werden wir auch, oder das machen wir auch als Mitarbeitervertretung. Und manche Entscheidungen, auch die wir auch als Mitarbeitervertretung auch tragen, ist manchmal auch nicht gerade unumstritten. Und trotzdem ist auch eine Verantwortung auch da. Und dann beziehe ich mich auch gerade auch auf Stadtrat und Bürgermeister, der ein Teil dann auch ist, um Maßnahmen dann auch umzusetzen, die manchmal vielleicht auch nicht so populär auch sind. Also diese Art kenne ich sehr gut und vielleicht auch im anderen Kontext, aber Verantwortung steht da auf jeden Fall ziemlich groß auch im Vordergrund. Aber wenn ich jetzt Verantwortung auch sage, dann heißt das auch immer natürlich auch, dass die Kommunikation, etwas zu vermitteln, natürlich auch dementsprechend auch da sein muss, weil in diesem Fall Mitarbeitende müssen es verstehen können, was umgesetzt wird und so ist es natürlich auch in der Politik auch. Was in der Politik beschlossen wird, muss auch letztendlich für den Bürger auch verständlich auch gemacht werden, damit er es auch verstehen kann. Und damit er es auch verstehen kann, müssen auch im Vorfeld auch gewisse Schritte auch eingehalten werden, Bürgerbeteiligung bei Maßnahmen und so weiter und so fort. Und nicht erst, dass der Bürger informiert wird, wenn die Maßnahmen im Grunde schon fast umgesetzt wird. Also die Bürgerbeteiligung würde für mich auf jeden Fall auch dann als zukünftiger Bürgermeister auch ziemlich im Vordergrund auch stehen.
Das ist ja sehr gut, dass schon die nächsten drei Fragen, die ich stellen wollte, hier schon mitgenommen. Ich würde aber dazu noch gerne ergänzen, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was jetzt Politik auf vielen Ebenen hat, dass Entscheidungen und Entscheidungsfindungen nicht für den Bürger an vielen Stellen transparent genug sind und an vielen Stellen ja einfach vor und Tatsachen gestellt werden, ohne sich vorher damit beschäftigt haben zu können. Ist immer eine Frage, wer hat jetzt eine Bringschuld oder eine Hohlschuld? Das ist immer die gute Frage. Man kann immer sagen, der Bürgermeister hat mich nicht informiert. Der Bürger hat sich selber nicht informiert. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube, da muss man einen guten Mittelweg finden.
Ja, auch da will ich gewisse Parallelen auch ziehen. Auch das ist eine Kritik, die ich durchaus schon seit vielen, vielen Jahren, und das wird auch nicht besser, wenn ich überlege, vor 30 Jahren hat es auch die Social-Media-Kanäle auch gar nicht gegeben. Da hat es die Schreibmaschine gegeben, die ersten PCs wurden angeschafft, E-Mails war, glaube ich, noch gar nicht so unterwegs. Das Telefon war, glaube ich, das Medium, sozusagen, worüber man sich dann, ich sag mal, auch ja, mit jemandem sprechen konnte oder man ist halt eben auch losgegangen, um mit jemandem zu sprechen. Und halt eben die Zeitungen, Flyer und schwarze Bretter in den Betrieben. Und heutzutage hat man so viele Möglichkeiten, wesentlich mehr Möglichkeiten, um letztendlich auch an Mitarbeitende oder dann auch in diesem Fall in der Politik an Bürger, Bürgerinnen halt eben auch zu kommen. Durch den Dschungel sozusagen der Informationsvielfalt, der unterschiedlichen Informationsgaben letztendlich, sich durchzuhangeln, das ist, glaube ich, relativ schwierig.
Hast du schon so ein, zwei konkrete Ideen, wie du als zukünftiger, gegebenenfalls Bürgermeister, dann mit BürgerInnen mehr in Kontakt treten kannst?
Ja, also es gibt ja durchaus ja in den Stadtteilen ja auch die Ortsversammlungen, die muss man, glaube ich, wesentlich mehr noch nutzen und wahrscheinlich noch öfter stattfinden lassen. Das ist auf jeden Fall eine direkte Möglichkeit, auch da kriegt man zwar immer nur einen Teil der Bürgerinnen und Bürger letztendlich informiert, aber es ist ein Teil, ein direkter Teil letztendlich mit den Menschen auch in den Kontakt auch zu treten. Und ansonsten sind natürlich auch verschiedene Social-Media-Kanäle natürlich auch da, die in den einzelnen Ortsteilen ja dann auch angeboten werden, um sich halt eben auch direkt über das, was vor Ort stattfindet, auch sich zu informieren. Also das ist, also es gibt, glaube ich, nicht nur eine Schublade, es gibt verschiedene Schubladen und die muss man, glaube ich, dann auch abgestimmt dann auch anbieten.
Wo wir gerade bei Bürgermeisteramt sind, wo hast du denn dann überhaupt so wirklich Gestaltungsspielraum? Als Bürgermeister, du bist ja der oberste Verwaltungsbeamte.
Ja.
Also,
und wenn
Führungskraft
ich so
von den Mitarbeitern mal so plakativ gesagt.
Ja.
Aber du kannst ja nicht so hinstellen und sagen, jetzt ich beschließe jetzt, dass wir eine neue Autobahn bauen. Das wird ja nicht funktionieren.
Sowieso nicht, weil da ist die Stadt Bell auch gar nicht für zuständig. Das läuft natürlich über den Bund und über die Landesstraßen. Ämter sage ich jetzt mal, und da hat die Stadt Melle eher weniger mit zu tun. Randweise, ja, Gestaltungsspielraum, glaube ich, eher weniger. Aber auch das selbst ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da haben wir ja viele Beispiele letztendlich, die halt eben auch ja ein Bürgermeister oder einer Kommune nicht unbedingt direkt betrifft letztendlich, aber letztendlich auch das Wort eines Bürgermeisters letztendlich sich sozusagen einzuschalten und zu sagen, Mensch, darüber muss gesprochen werden. Ich glaube, das alleine muss man, glaube ich, auch sehr viel auch nutzen. Sehr viel Netzwerk im Grunde auch. Auch da ziehe ich wieder Parallelen auch zu meinem Beruf letztendlich. Netzwerk ist das A und O, und so ist es in der Politik im Grunde auch. Man muss dann auch als Bürgermeister nicht nur in dem Kleinen bleiben, sondern man muss dann auch netzwerken mit anderen Bürgermeistern, mit den Kreispolitikern, mit dem Land und halt eben auch dem Bund. Da muss man einfach auch dranbleiben. Ja.
Das hilft, glaube ich, auch schon sehr oft, wenn man verschiedene Beteiligte einfach mal zu einem runden Tisch einlädt, ich sage halt bei runder Tisch, und einfach mal offen miteinander redet, um dann wirklich einen guten Konsens auch zu finden. Und nicht, dass der eine über den anderen bestimmt und dann über irgendeinen Beschluss Dinge einfach nagelfest gemacht werden. Ne?
Also runder Tisch, ich bin auf jeden Fall ein Fan von runden Tischen, kenne ich auch von anderen Kontexten her. Und das ist immer eine gute Art, letztendlich auch zu einem Gespräch zu laden.
Es kommt die große Frage auf, gibt es denn im Rathaus, im Stadthaus, einen großen runden Tisch, der schon groß genug ist? Oder sollte man da schon für
ja, aber nicht barrierefrei
einen Neubau vom Stadthaus mit einplanen?
Ja, da sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema. Also im jetzigen Stadthaus, es ist nicht barrierefrei, überhaupt nicht. Und es ist an ganz vielen Stellen auch baufällig. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Angelegenheit. Ja, es gibt schon einen großen runden Tisch, aber wie schon gesagt, der ist nicht barrierefrei. Mhm. Derjenige, der mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl halt eben dorthin möchte, kommt da nicht hin.
Ja, machen wir jetzt mal ein bisschen den Schweig weg vom Rhein. Was macht ein Bürgermeister so den ganzen Tag? Mhm. Hinzu, du bist ja der Kandidat von den Grünen. Du bist ja auch Mitglied, bist im Vorstand mit. Daher die Frage, warum bist du bei den Grünen gelandet und nicht woanders?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das geht im Grunde ja in meine Jugendzeit auch zurück. Ich bin immer schon politisch interessiert und interessiert gewesen. Schon als Jugendlicher, ich bin in den 80ern, 82, 83 über die örtliche Friedensinitiative bei den großen Friedensdemos in Bonn auch mit dabei gewesen. Ich war bei den örtlichen Veranstaltungen, Demos, Blockaden, was damals halt eben auch so initiiert wurde gegen Pershings und SS-20 und alles das, was damals und heutzutage auch wieder, heute heißen sie zwar anders, aber es sind Waffen, es sind Langstreckenraketen, atomar letztendlich. Und über diese Schiene bin ich damals in Oerlinghausen, wo ich auch geboren bin, zur Schule gegangen bin. Und bin ich irgendwann über die Friedensbewegung dann zu den Grünen gekommen. Und ich glaube, wenn ich so recht überlege, ich glaube, ich war 14 oder 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber so ungefähr. Und ich war sehr jung auf jeden Fall. Und ich war sehr interessiert. Und ich habe auch da schon mit 15 dann auch schon am Wahlkampfstand zur Bundestagswahl 1983 auch schon gestanden. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ein wesentlich älterer CDU-Vertreter aus Oerlinghausen, wir waren im Gespräch und er sagte, ja, euch gibt es bald nicht mehr so. Und also ihr kommt nicht sozusagen, ihr werdet nicht gewählt, weil ... halt eben. Und da muss ich sagen, ja, da waren wir, glaube ich, so sehr hartnäckig auch gewesen. Und wir sind dran geblieben, egal wo in Deutschland. Und von daher, das hat mich schon beeindruckt, letztendlich auch beharrlich auch zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Merkmal, was doch etlichen Grünen, vielleicht nicht alle, aber bei mir zumindest halt eben auch eine gewisse Hartnäckigkeit auch die muss man, glaube ich, auch haben, um letztendlich auch, egal in welcher Lebenslage, dann auch etwas bewirken auch zu können.
Ja, muss man sagen, ich glaube, da hat sich bei der CDU auch nicht so viel verändert. Die Sprüche kommen ja immer noch viel auf Bundesebene, muss man ganz klar sagen. Lokal weiß ich nicht, da bin ich, glaube ich, noch nicht lange genug dabei.
Ja gut, hier in Melle kann ich jetzt natürlich wenig zu sagen, weil ich ja erst Ende 1994 nach Melle gezogen bin. Und ich habe das Geschehen auch über viele Jahre über die Presse auch verfolgt. Das war doch etwas anders als das, was ich so aus dem lippischen Oerlinghausen, ist ja auch eine Stadt, letztendlich kannte. Das war schon etwas anders gewesen. Ja, ich kann es aber nicht genau beschreiben. Es hat auch vielleicht auch möglicherweise auch was mit mit Menschen natürlich immer auch zu tun, natürlich auch natürlich mit der Presse, und die Presse hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Wie etwas dann auch gebracht wird, das ist natürlich heutzutage anders als vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren gab es halt eben nur das Paper, und heute gibt es halt auch da die Online-Kanäle und E-Paper und so weiter und so fort, und die Recherchen, die auch gemacht werden, das ist alles ein bisschen anders als heute.
Du hast da ein sehr gutes Stichwort reingeworfen. Menschlich. Und ich glaube, es ist ja wichtig zu verstehen, dass wir jetzt hier auf kommunaler Ebene, wir sind ja alles Menschen, die sich hier engagieren, um für andere Menschen auch was zu verbessern. Das ist, glaube ich, nicht jedem so bewusst. Viele denken ja, Politik ist nur da, was in Berlin die Leute da entscheiden, und die machen das hauptsächlich für eigene Interessen. Aber wir machen das hier ja ehrenamtlich, um was zu verbessern. Du hast eben das Beispiel gesagt mit den Demonstrationen, Langstreckenraketen. Das war ja auch ein urgrünes Thema, Atomkraft dazu ging zu demonstrieren. Und da erleben wir ja auch gerade wieder eine Renaissance. Also ich glaube, uns braucht es noch ein bisschen an der Stelle, wo wir weiter hartnäckig sein müssen.
Ja, also gerade in Bezug auf Atomkraft, da müssen wir einfach dranbleiben, und ich glaube auch nicht nur politisch, sondern auch die Umsetzung als solches, wieder die Umkehr sozusagen, diesen Beschluss zurückzunehmen, auf Atomkraft Energie zu setzen. Leider Gottes ist es ja im Europäischen Parlament als etwas anders definiert worden. Ja, da mag man der eine oder andere etwas anders drüber denken letztendlich, aber wir haben, glaube ich, unseren Beschluss, und das ist ja damals auch 2011 ja durch eine Kanzlerin der CDU auf den Weg auch gebracht worden. Und das vergessen, glaube ich, viele auch. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube auch die Wirtschaft selber kann, selbst wenn sie es wollte, auch nicht von heute auf morgen wieder ein Atomkraftwerk hinsetzen, weil es macht einfach letztendlich keinen Sinn. Und wir müssen auch nicht nach Frankreich gucken von den 50 Atomkraftwerken, die Frankreich hat, ist, glaube ich, fast 3/4 im Moment abgeschaltet, weil halt einfach für die Kühlung das Wasser auch fehlt und der Strom ja aus Deutschland halt eben auch kommt. Und von daher ist das, glaube ich, eine Einbahnstraße. Wir müssen, glaube ich, eher in, wenn wir schon großpolitisch auch denken, dann vor Ort auch gucken, was wir machen. Oder halt eben auch als Beispiel an die nordischen Staaten halt eben auch denken, die halt eben auch, wenn ich an Norwegen denke, fast komplett das auf Energien halt eben auch setzen, die halt eben nicht mit Gas, Erdöl oder halt eben Atomkraft belegt ist.
Ich finde, wir machen gerade ein bisschen einen Kurs in europäische Politik. Du hast das Beispiel Norwegen, das finde ich ein super spannendes Beispiel. Die sind ja mittlerweile fast zu 100% auf erneuerbare Energien umgestiegen, aufgrund, weil die sehr viel Wasserkraft haben, bedingt. Aber man muss auch sagen, so wenn man sich das zu Augen führt, der Hausstrom da kostet 8 Cent die Kilowattstunde. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen weit von entfernt. Aber mit erneuerbaren Energien bewegen wir uns in eine gute Richtung.
Ja, erneuerbare Energie ist ja nicht nur die Sonne, das Wasser haben wir und wir haben noch andere Möglichkeiten halt eben, die wir, glaube ich, auch in der Gänze auch so noch gar nicht genutzt haben. Und auch die Technik und die Innovation letztendlich sozusagen erneuerbare Energie halt eben auch umzusetzen mit Speicher, das wird ein riesengroßes Thema auch zukünftig auch werden. Wir haben zwar die Energie auch da, im Moment hat sie sozusagen Peaks letztendlich, wo halt eben viel Energie halt eben auch gebraucht wird und dann haben wir halt eben Zeiten, wo halt eben weniger Energie gebraucht wird, aber es wird ja trotzdem Energie erzeugt und wo landet dann die Energie? Und von daher ist es dann auch wichtig, dass diese Energie dann auch gespeichert wird. Also nicht nur im Privaten, sondern gerade auch für die vier Firmen, also die für die Wirtschaft letztendlich, wird das, glaube ich, ein riesengroßes Thema auch werden.
Ich finde das auch besonders spannend bei erneuerbaren Energien. Du kannst die ja wirklich lokal hier erzeugen und lokal verbrauchen und musst nicht irgendwem da ständig Geld für beweisen, dass er die Energie liefert. Das ist ja wirklich das Attraktive daran. Das Wichtigste ist ja nur, dass man die Bürger, die es nicht selber machen können durch Solar und Speicher, dass man die dann noch mitnimmt und mit beteiligt.
Ja, das ist wohl so. Und da hakt es, glaube ich, auch noch an vielen Stellen letztendlich. Naja, wir haben ja auch die Leitungen, die zum Beispiel von Amprion hier verlegt werden, auch auf Mellergebiet. Da wird es wohl einen Rückfluss auch geben, einer Summe X letztendlich. Und wenn eine Windkraftanlage steht an Standpunkt X, dass halt auch die Bürger, die rundherum wohnen, letztendlich bestenfalls halt eben auch dran beteiligt werden. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man auf jeden Fall mit aufnehmen muss.
Da gibt es ja auch hier lokal Bürgerenergiemelle, wo man sich dann an solchen Projekten noch beteiligen kann. Haben wir mal in den Raum geworfen. Finde ich so ein super Ding.
Ja.
Jetzt haben wir ja sehr viel schon europäisch sehr hohe Flughebungen gemacht. Wir müssen aber
ja, jetzt müssen wir gleich wieder zurückkommen auf die kommunale Ebene.
Wir haben ja unser Wahlprogramm jetzt schon veröffentlicht. Du kannst ja vielleicht aus deiner Sicht mal kurz sagen, so 2, 3 Punkte, die dir da themenmäßig besonders wichtig sind.
Ja, also ich komme natürlich aus dem Gesundheitssektor und die Gesundheitsversorgung, das ist erstmal ein riesengroßes Thema. Das ist alles letztendlich. Das ist von der ärztlichen Hausarztversorgung bis halt eben auch Pflege, Betreuung von älteren Menschen halt eben auch. Das ist ein riesengroßes Thema. Dann ist die Bildung als solches, die Bildungsinfrastruktur. Wir sind ja schon auf dem Weg letztendlich, die Immobilien sozusagen zu sanieren, Ich würde mal sagen, sanieren, weil renovieren ist ja was anderes. Teilweise muss es komplett neu gebaut werden, so dass halt eben auch die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder letztendlich auch weiter gesichert auch bleibt. Und da ist die Bildung letztendlich das A und O. Und da muss viel investiert werden. Das geht natürlich viele Millionen Euro letztendlich, aber das ist eine Investition, an der sollte man halt eben auch nicht sparen, weil es wirklich als Investition auch zu verstehen ist. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter gucke letztendlich, ich habe bei der Podiumsdiskussion auch gesagt, ja, das sind auch Punkte Klima, Hitzeschutz, ganz aktuell letztendlich, damit müssen wir uns wesentlich mehr auch mit befassen. Irgendwann wird an einer anderen Stelle müssen wir auch gucken, dass wir, ich sag's unverblümt, auch ein neues Stadthaus auch, da müssen wir rangehen und nicht erst in 10 Jahren und nicht erst in 20 Jahren, sondern das muss jetzt auf den Weg auch gebracht werden und bestenfalls auch auf einem städtischen Grund letztendlich, damit auch nichts anderes auch entstehen kann mit Verträgen mit dritten Personen. Und es muss auch so gebaut werden, dass es eine leistungsstarke Verwaltung auch und multifunktionell, das haben auch Vereine auch drin nutzen können. Und es muss es muss auch so gebaut werden, dass es halt eben auch für einen Katastrophenfall auch mitgenutzt werden kann. Und ja, Hitzeschutzräume auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir sollten jetzt nicht so super ins Detail gehen. Unser Wahlprogramm, da sollten wir vielleicht nochmal eine extra Folge für machen, weil da stehen auch sehr viele gute Dinge drin. Ich mache kurz einen kurzen Ausflug. Ich war gestern auf einer Veranstaltung von einer Gewerkschaft mit dem Thema, was sollen die Gewerkschaften der Kommunalpolitik vor der Kommunalwahl mitgeben? Und da war so eine Wand aufgebaut, wo jeder so ein bisschen draufschreiben konnte, was war. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil die zwei großen Themen, die wirklich zu 90% der Einträge waren, war einerseits günstiges Wohnen, Wohnungsbaugenossenschaft. Und das zweite große Thema war Mobilität, also ÖPNV, Busverbindungen, wie oft waren wann welche Busse, On-Demand-Verkehr. Das sind ja auch Themen, die haben wir auch im Wahlprogramm drin und sind für uns wichtig.
Ja, die habe ich eben nicht erwähnt, aber die kommen irgendwo auch zwischen Punkt 1, 2 oder 3. Das habe ich nicht gesagt, aber das ist für mich auch absolut wichtig, weil das kann man auch in Verbindung auch mit der Jugend, mit Bildung letztendlich, mit Wirtschaft letztendlich, weil habe ich eine gute Bildung, eine gute Ausbildungslage der Jugendlichen letztendlich und letztendlich gute Mobilität. Wie kommen die jungen Leute oder auch die Arbeitnehmer, Nehmerinnen letztendlich auch zu den Firmen hin? Das ist sehr wichtig. Also von daher ist die Mobilität auch strategisch auch sehr, sehr wichtig. Und was war das andere Thema gewesen? Jetzt habe ich es gerade den Faden verloren.
Das macht ja nichts. Das große Thema neben Mobilität.
Günstiges Wohnen. Auch das gehört auch mit dazu, dass halt eben, naja, ich kenne es auch noch aus einer Zeit, dass halt eben auch etwas größere Firmen, auch in Melle, dass die Werkswohnungen oder Grundstücke gekauft haben und haben dort das dann auch an ihre Mitarbeitenden weitergegeben, sodass sie halt eben auch vergünstigt, zinsfrei, weiß ich nicht, oder zinsgünstig auch bauen konnten. Das ist heute ja fast unvorstellbar. Davon ab muss man natürlich auch gucken. Aber dass auch so in dieser Form, Art und Weise letztendlich auch Wohnraum auch wieder zur Verfügung gestellt wird, den Arbeitnehmerinnen und dass halt eben nicht großartig gependelt werden muss, sondern auch weiter qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer letztendlich auch in Melle auch bleiben und hier auch die Firmen auch vor Ort auch bestenfalls eine Beschäftigung auch finden können, um halt eben auch hier arbeiten zu können, die Firmen unterstützen. Ich glaube, dass sollte, glaube ich, da auch der Wirtschaft auch gut tun.
Man hört so raus, es hängt alles mit allem zusammen.
Ja.
Schulen, gute Bildung, Ausstattung der Schulen. Ja. Die Gebäude stehen ja gerade, Sanierungen alle vor der Tür und werden auch einen großen Batzen aufnehmen. Mobilität gehört damit zu, günstiges Wohnen. Und am Ende profitiert die Wirtschaft davon. Ja. Also man kann nicht immer nur eins denken. Da sind wir dabei, da sind wir einen guten runden Tisch angekommen.
Ja, genau. Richtig.
Immer größer.
Weil natürlich unter den Themen natürlich ganz viel natürlich auch Themen auch sind, die nicht direkt durch die Politik, durch den Ratsbeschlüsse herbeigeführt werden können letztendlich, sondern da sind schon andere innovative Vorschläge oder Zusammenarbeit natürlich auch mit der Meller-Wirtschaft, Meller-Firmen natürlich auch eine gewisse Voraussetzung.
Jetzt, wenn ich so weit auf die Uhr gucke, kommen wir so langsam Richtung Ende. So
wir wollen ja nicht alles preisgeben heute, oder?
Könnt auch gerne nächstes Mal wieder zuhören, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, sagt uns wenigstens warum, das wäre nett. Wenn wir jetzt mal annehmen, du würdest Bürgermeister werden und am Ende deiner Legislatur, was möchtest du erreicht haben oder einfach herausgerückt, woran möchtest du gemessen werden, dass deine Amtszeit als Bürgermeister erfolgreich war?
Ja, das ist eine gute Frage.
Danke, ist auch von mir.
Also ich stehe auf jeden Fall in Wort letztendlich, wenn ich etwas bespreche und etwas verspreche. Und von daher bin ich immer etwas vorsichtig mit, was ich verspreche, was ich möglicherweise gar nicht halten kann. So, von daher, die Kommunikation steht bei mir auf jeden Fall im Vordergrund und ich bin Netzwerker auf jeden Fall. Ich versuche auch als Bürgermeister auch genau das Netzwerk auch aufzubauen, das, was ich als Mitarbeitervertretung in meinem jetzigen Job auch habe, das auch umzusetzen. So, und dass ich auch wirklich, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich da einen Michael Pischetta und dass ich da selber auch noch reinschauen kann und sagen kann, jo, okay. Und bestenfalls letztendlich, dass ich mich nicht, ich verbieg mich nicht, ich will mich nicht unbedingt verbiegen. Das ist natürlich manchmal sehr schwierig, wo auch vielleicht auch andere Politiker vielleicht auch krumm gehen letztendlich, wenn man das so sagen darf. Also ich versuche auf jeden Fall gerade wegzugehen letztendlich, manchmal auch sehr direkt halt eben und manchmal sehr indirekt, das ist eine Kommunikationsform. Und ich hoffe, dass ich dann, wenn ich Bürgermeister dann bin und ich habe meine 8 Jahre rum, dass ich doch einiges dann vielleicht ein kleines bisschen umgesetzt habe.
Wenn es dann drum ist, machen wir nochmal einen Podcast hinterher. Egal, wie es ausgegangen ist. Also falls niemand hört bis dahin, wo wir dann einen kleinen Rückblick machen. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz gut jetzt was so angerissen. Möchtest du noch was jetzt zum Schluss sagen, bevor ich nochmal...
Ja, ich danke dir
auch. Warte mal, wir können erst noch ein anderes Thema machen.
Ja, okay.
Ne? Wir haben ja schon viel über Probleme geredet und über lösen muss, aber man soll ja auch mal über gute Dinge reden. Das finde ich immer, glaube ich, ganz gut, dass wir das zum Schluss machen, dass man noch ein gutes Gefühl mit hat. Jetzt war ja gerade erst Stadtradeln und man muss ja sagen, das war ja dieses Jahr nicht nur eine Rekordbeteiligung von Menschen, die mitgemacht haben, sondern auch in Summe wurden Rekordkilometer geradelt. Das ist ein gutes Zeichen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich kenne das Stadtradeln schon aus Bielefeld von vielen, vielen Jahren davor und es ist auf jeden Fall immer spannend letztendlich. Wir haben es, glaube ich, jetzt im Mittel das dritte Mal, glaube ich, jetzt auch hintereinander auch durchgeführt und es ist auch ein Signal letztendlich. Manche sagen auch, wofür ist das denn? Nein, das ist ein Signal, um halt eben auch mit dem Fahrrad sich auch zu bewegen und vielleicht auch ein bisschen es sportlich auch zu nehmen, ja. Weil da sind ja auch Gruppen unterwegs und die nehmen das sehr sportlich und ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich bin leider in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen konnte ich leider nicht ganz so viele Kilometer machen.
Hätte es jetzt gar nicht verraten müssen.
Doch, da bin ich ehrlich.
Das Ziel ist ja nächstes Jahr immer ein bisschen mehr zu radeln. Ne?
Das auf jeden Fall.
Ich fand auch ein Feature super, beim Stadtradeln, dass man direkt Probleme an Radwegen melden konnte. Also Glasscherben, Schlaglöcher, gefährliche Stellen. Habe ich auch gemacht. Solltet ihr, wenn ihr das nächste Mal ja wieder mitmacht, auch machen. Ich denke mal, das hilft vielen weiter, dass die auch sehen, wo Probleme sind, die man sonst oder die Verwaltung auch sonst nicht mitbekommen würde. Ja. Zweite muss ich noch sagen, was ich wirklich gut fand, war hier Tag des Ehrenamtes, der hier am Geranienmarkt war. Muss ich sagen, hat mir nochmal vor Augen geführt, an wie vielen Stellen hier wirklich Ehrenamt in Melle betrieben wird und wie viele Menschen sich für unglaublich viele gute Dinge engagieren, was ich auch nicht immer so auf dem Schirm hatte. Du warst ja auch da, Michael. Wie ist dein Eindruck so davon?
Ja, also Ehrenamt, ich bin ja auch im Ehrenamt ja unterwegs, auch parteipolitisch ist ja auch Ehrenamt. Ich war über viele, viele Jahre beim SC Melle auch ehrenamtlich unterwegs, als Betreuer, als Trainer. Man denkt immer so, das sind ja erstmal die Vereine, aber es gibt so viele Kleinvereine letztendlich und diese ehrenamtlich auch Betreuung von Senioren und Kinderbetreuung, die man vielleicht auch erstmal gar nicht so im Blick hat. Und es sind viele Menschen und davon leben wir in Deutschland halt und erst recht natürlich auch in Melle. Ehrenamtliche letztendlich sind wirklich sowas von die Dankbarkeit kann man eigentlich gar nicht erfassen letztendlich. Und ich finde das auf jeden Fall gut, dass zumindest auch an so einem Ehrenamtstag da auch wirklich auch, es auch öffentlich auch gemacht wird. Und es darf einem nicht nur an diesem Tag auch bleiben, sondern es muss im Grunde dann auch in der Gesellschaft dann auch verstetigt werden. Also immer dran denken letztendlich, Ehrenamt ist ein hohes Gut und jeder kann davon profitieren. Und vielleicht auch eine Einladung für die Menschen, die vielleicht bislang noch nicht so oder gar nicht ehrenamtlich unterwegs sind. Und es gibt so viele Sachen. Ich glaube, es gibt auch die Seite bei der Stadt Melle, Ehrenamt, da einfach auch mal drauf zu schauen und sich zu informieren. Und es gibt ganz viele Angebote, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Es ist ja auch über sehr, sehr viele Themenfelder hinweg. Also jeder hat irgendwo Interessen und findet da bestimmt irgendwas, sei es ADFC fürs Fahrradfahren, Melle for Future, dann hat man ja die Lebenshilfe. Da fällt mir, wir waren ja auch zu Besuch bei Lebenshilfe. Ja. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und die haben auch dieses tolle Projekt mit ihrem Inklusionsfahrrad, was wir uns auch ausgeliehen haben.
Ja.
Das ist ja auch ein tolles Projekt.
Ja, finde ich auch, genau. Ja, das, das mit dem Fahrrad, das war schon wirklich klasse gewesen. Also wenn man das jetzt auch öfter mal auch sieht, dass es wirklich auch durch inkludierte Menschen halt eben auch nutzen letztendlich, um sich auch fortzubewegen, wenn ich das sehe, dann denke ich, super, spitze. Ja, und wenn man dann jetzt ein bisschen weiterdenkt, ja gut, sie haben natürlich auch noch andere Probleme, das kriege ich natürlich im Betel natürlich auch mit, das ist die Teilhabe und das ist natürlich ich glaube, da gehen wir jetzt nicht ins
Nein,
Detail.
Michael, wir waren gut News können wir, und nicht mehr Probleme
genau,
jetzt noch am Ende.
Richtig,
ne?
Genau. Aber das mit dem Fahrrad ist wirklich eine gute Sache. Und wir haben uns das ja wirklich mal ausgeliehen, um das wirklich auch mal zu testen und auch mal zu gucken letztendlich, was heißt das auch, mit so einem Fahrrad auch zu fahren. Und für mich war es auch spannend gewesen, komme ich mit so einem Fahrrad, weil es ist ja auch ein bisschen größer, ist breit. Und komme ich da denn auch sozusagen auf der Verkehrslage, auf den Straßen oder halt eben auf den Fahrradwegen halt eben auch gut voran? Erstaunlicherweise, muss ich sagen, hat das doch einigermaßen gut geklappt.
Ich hatte dann aus dem Fahrstellen, da war es ein bisschen schwieriger, aber
genau.
Grundsätzlich schon.
Ja.
Sehr gut.
Genau.
Michael, von dir noch ein Schlusswort. Gerne.
Ja, ich habe mir jetzt kein Schlusswort überlegt.
Ich auch nicht.
Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir das nächste Podcast machen. Und bleibt einfach dran. Und ich hatte diese Tage beim Haustürwahlkampf in Remsloh, hatte ich mit einem jungen Mann, ich glaube, der war noch keine 20 gewesen, und mit dem war ich dann im Gespräch, der sagte dann, Mensch, ich habe mit Politik eigentlich so gar nichts am Hut. Das ist mir alles zu hoch und zu viel. Und ich habe dann gesagt, Mensch, du oder sie, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe, sie. Er könnte auch vor Ort mal schauen, was vor Ort in Riemsloh angeboten wird. Und da ist eher die Partei, das Parteipolitische eher doch sehr gering letztendlich. Und da könnte er einfach vielleicht auch mal reinschauen. Und da ist nicht immer die große Politik damit mit gemeint, sondern das ist wirklich auch die Gemeinschaft, die dann auch von Menschen, die vor Ort auch sind, dann auch leben letztendlich. Mhm. Also von daher dranbleiben und ja.
Genau. Kommt gerne mit uns ins Gespräch. Ihr trefft uns ab dem 18. Juli, jeden Samstag 10 bis 12 Uhr bis zur Kommunalwahl im Café Grün, Haferstraße 5 in Melle. Regulär danach auch gerne jeden dritten Samstag 10 bis 12 Uhr sind wir hier. Kommt gerne vorbei, spricht uns an. Was uns aber auch noch interessiert ist, erstens, wie hat euch dieser Podcast gefallen? Was können wir besser machen oder was fandet ihr gut? Aber auch, wenn ihr Fragen habt oder Themen, die wir behandeln sollen, schreibt uns gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank auch für die Fragen, Daniel. Sehr angenehm. Ich freue mich schon auf das nächste.
Nächstes Mal vielleicht bringe ich ein paar schwierigere Fragen mit.
Okay.
Ciao. Tschüss.